Seien Sie auch von meiner Seite her herzlich begrüßt und vielen Dank für die Gelegenheit, Meister Eckhart auf diese Weise nahezubringen, über eine Bibelarbeit nach Johannes 4. Die Begegnung von Jesus mit der Samariterin ist eine Geschichte, die sehr häufig nacherzählt wird und bei der ich davon ausgehe, dass Sie den Ablauf dieser Geschichte schon bereits aus kulturellen oder aus christlichen Gründen kennen. Und es ist ja auch so, dass in mancherlei Städten, hier habe ich es jetzt noch nicht gesucht und nicht gefunden, die Samariterin am Brunnen mit Jesus dargestellt wird. Es war eine beliebtes Kultur, die auch gerade in der Gotik eine große Rolle spielt. Und ich denke, das hat seinen Grund auch darin, dass die Samariterin eine der Frauenfiguren ist, die man im Neuen Testament zum Leben erwecken konnte, so ähnlich wie Maria und Magdalena oder die Figur der Martha, die ich gestern kurz berührt habe. Nun, Meister Eckhart erzählt diese Geschichte selbst ausführlich in Mittelhochdeutsch, also in seiner Sprache. Er macht etwas, was er sonst selten tut, nämlich er erzählt die ganze Bibelstelle, die er vorher auf Latein in dem Evangelium vorgetragen hat. Also die übliche Überlieferung der Meister Eckhart-Predigten, und hier handelt es sich um die Predigt Nummer 66, die in den meisten Fox-Ausgaben von Meister Eckhart nicht vorhanden ist. In den meisten Predigten nimmt Meister Eckhart nach der lateinischen Zitation der Bibel einen Vers heraus. Und er legt diesen Vers dann nach allen Richtungen aus und bringt ihn den Menschen nahe. Ganz genau weiß ich freilich nicht, ob es auch daran liegt, dass diejenigen, die die Handschriften gemacht haben, später von den Predigtmeister Eckharts die Übersetzungen ausgelassen haben. Das weiß ich nicht genau, aber in dieser Predigt jedenfalls ist die wörtliche Übersetzung der Bibelstelle in ihrer ganzen Länge, denn Johannes 4 ist ein relativ langer Absatz, enthalten. Und ich will Ihnen das auch auf Mittelhochdeutsch vortragen, bevor wir sozusagen in die Überlegungen einsteigen, die mit diesem Text dann von Meister Eckhart verbunden werden. Aber bevor ich das tue, möchte ich Ihnen doch noch ein paar Worte darüber sagen, warum denn Meister Eckhart diese Stelle heranzieht, was ihn dazu veranlasst. Meister Eckhart war durchaus dialogisch, das heißt, er hat, wenn er gepredigt hat, auch seine Zuhörerinnen und Zuhörer gesehen. Das ist jedem Prediger zu empfehlen, dass er sozusagen nicht korrespondiert mit dem Papier, das vor ihm auf dem Tisch liegt. Und insofern hat er auch immer mitgekriegt, was in diesem Publikum gefragt wurde und was unklar war. Und darauf ist er durchaus eingegangen. Die Situation nun, die hier zu dieser Predigt führt und worauf diese Predigt mit der Bibelstelle eine Antwort geben soll, die hat damit zu tun, was wir heute Mystik nennen. Mystik war damals noch nicht so ein Sammelbegriff für religiöse Erfahrung und für religiöse tiefere Begegnung, sondern dafür hat man dann andere Ausdrücke gehabt, wie beispielsweise Kontemplation oder die Einheit mit Gott. Und in der Tat, Meister Eckhart, wenn man ihn vor allen Dingen von der Einheit der Seele mit Gott her versteht, und wir hatten ja gestern auch einige Möglichkeiten am Abend, Zitate aus Meister Eckhart dazu zu hören, da kann man das, was er meint, in einem einzigen Satz, denke ich, zusammenfassen. Und dieser Satz lautet: Was oben war, ward innen. Was oben war, ward innen. Das heißt mit anderen Worten, wenn wir so die Vorstellung haben, wir steigen in den Himmel hinauf, um Gott zu suchen, und wir stoßen zunächst natürlich auf die Wolken und Gott ist über den Wolken. Und dann steigen wir noch weiter hinauf, dann kommen wir in die Atmosphäre hinein und noch weiter in die Milchstraßen, jetzt nach heutigem Verständnis, und noch weiter und noch weiter und noch weiter. Ja, aber in dieser räumlichen Ausdehnung können wir ja Gott nicht erfassen. Da oben ist er nicht. Es steht auch nirgends in der Bibel, dass er da oben wäre. Also, wo ist Gott? Diese Frage kann man an sich gar nicht räumlich beantworten. Man kann sie natürlich auch nicht richtig zeitlich beantworten. Aber Meister Eckhart meint, eine Antwort ist sicher. Und das ist die Antwort, Gott ist in der Seele des Menschen. Aber das ist natürlich kein Insein im Sinne eines Gefangenseins in einer Art gehobenem Kerker im menschlichen Herzen. Ich habe Gott sozusagen nicht wie ein Vogel in der Hand und habe ihn dann in mein Herz verfügt, sondern ist es doch tatsächlich so, dass dieses Innensein Gottes im Herzen darauf beruht, dass Gott Mensch geworden ist. Die Menschwerdung Gottes, das ist das große Thema von Meister Eckhart, und deswegen ist dieses Thema auch auf Jesus Christus und auf die Offenbarung über Jesus Christus bezogen. Und die Möglichkeit, diese Offenbarung über Jesus Christus nicht bloß als eine historische Gegebenheit oder als eine mythologische Tatsache zu nehmen, die eben so erzählt wird, sondern als eine Wirklichkeit im Menschen zu begreifen, das heißt als eine Aufwertung des Inneren im Menschen, als eine Aufwertung überhaupt der Würde des Menschen in jedem Menschen, auch über das Christentum hinaus. Also wenn wir von der Menschwerdung Christi sprechen, dann reden wir ja leicht so, dass wir das einschließen in kirchliche Botschaften und sagen, dadurch haben wir Anteil, daran durch die Taufe. Aber das ist nicht so bei Meister Eckhart, sondern bei Meister Eckhart ist es so, dass wenn Gott Mensch geworden ist, dann ist er sozusagen für jeden Menschen zugänglich und verfügbar. Menschwerdung wird in dem Sinne auch ausgedehnt auf die Juden und auch ausgedehnt auf die Muslime, was natürlich jetzt nicht heißt, dass er mit dieser Botschaft die Muslime und die Juden bekehren möchte. Er möchte ihnen nur sozusagen eine Ansage und Zusage machen, eine Einladung. Und diese Einladung hören wir heute noch einmal ein Stück weit anders. Wir hören sie auch als eine Einladung an die, die nicht glauben. Weil die Aufwertung des Menschseins, was oben war, ward innen, kann natürlich für jeden Menschen etwas bedeuten. Und es gibt da auch eine ganz bedeutende Rezeption von Meister Eckhart am Anfang des 20. Jahrhunderts, die dann auch noch fortdauert, in der gleichsam die Religion als solche nicht thematisiert wird, sondern die Aufwertung des Menschseins thematisiert wird. Was oben war, ward innen. Meister Eckhart spricht selbst sogar gelegentlich von einer Enthöhung Gottes in das Herz des Menschen. Nun, jetzt habe ich eine kleine Vorrede gemacht. Was ist denn eigentlich bei Eckhart die zentrale Botschaft dessen, was wir heute Mystik nennen? Was oben war, ward innen. Diese Verinnerlichung, Innerlichkeit. Das Wort Innerlichkeit lässt von da ab auch die religiöse Sehnsucht nicht mehr los. Man sucht nach Gott in seinem Inneren. Das geschieht in beiden Konfessionen auf ganz unterschiedliche Weise, wenn ich jetzt nur vom Christentum spreche. Und ich will darüber natürlich jetzt keine größeren Geschichten erzählen, denn ich möchte hier auf meine Bibelstelle kommen. Und der Anlass dafür, dass Meister Eckhart die Bibel hier so ausführlich zitiert, liegt darin, dass er mit Menschen zu tun hat, die einfach gesagt haben, na, für all das, was du uns erzählst, bin ich doch viel zu ungebildet. Eigentlich bin ich für das, was du, der Meister von Paris, da ständig an uns heranträgst in der Predigt, zu dumm. In der Predigt 66, auf die ich mich hier beziehe, sagt Eckhart ausführlich, niemand ist so ungebildet und so dumm, um nicht das zu verstehen, was ich eigentlich meine. Und ich werde euch eine Geschichte erzählen und danach werdet ihr es erfahren haben, was es bedeutet, unmittelbar Gott begegnen zu können. Und deswegen erzählt er diese Geschichte von der Samariterin am Brunnen. Und nun ist es sozusagen an der Zeit, dass ich Ihnen die Eckhartsche Version in Mittelhochdeutsch vortrage. Ich habe eigens die Lutherbibel mitgebracht, um mir bewusst zu sein und das an den entsprechenden Stellen auch zu sagen, wo Meister Eckhart von der Luther-Übersetzung abweicht. Wobei man Luther zugutehalten muss, dass er ein viel präziserer Übersetzer war. Das heißt, er hatte nicht das Predigtziel vor Augen, sondern er war als Humanist gebildet und wollte den griechischen Text so, wie er war, ins Wort bringen, egal, ob das theologisch stört oder nicht. Und Sie kennen ja diese berühmte Stelle, wo es eben heißt, wir werden Gott anbeten in der Wahrheit, im Geist und in der Wahrheit. Das ist ja dann so, als wenn die Anbetungsstelle in Jerusalem und die Anbetungsstelle auf dem Berg Gerizim für die Samariter nun gar nicht mehr so wichtig ist. Überall im Geist und in der Wahrheit. So übersetzt Luther ganz richtig. Meister Eckhart, Sie werden es gleich merken, übersetzt es nicht so. Er sagt nämlich, nicht nur im Tempel und auf dem Berg Gerizim. Das ist ganz interessant, wenn man solche Abweichungen sieht vom Text. Was hat er denn damit gemeint? Einerseits glaube ich, dass er durchaus auf die Leute geschaut hat, die gleichsam die Kirchen als den richtigen Ort betrachtet haben. Da hat er immer Schwierigkeiten, wenn er gesagt hat, Gott kann man auch auf der Straße erfahren, kamen sofort Leute und haben gesagt, aber in der Straße ist doch nicht die Kirche. Und dann hat er gesagt, natürlich ist die Straße nicht die Kirche, aber die Straße ist auch und so weiter. Nicht? Also es ist so ein bisschen diese Kommunikation, die mit der Situation in der damaligen Zeit auch spielt. Nicht nur im Tempel und auf dem Berg Gerizim, sagt also Eckhart gegen den Text quasi, wo dann steht, wir werden nicht mehr im Tempel, oft auf dem Berg Gerizim anbeten. Man kann natürlich jetzt sagen, die Eckhartsche Übersetzung, so sehr sie eben humanistisch, philologisch nicht ganz exakt ist, gibt doch etwas wieder, nämlich eine gewisse Toleranz, dass man auch noch auf dem Berg Gerizim anbetet. Das wäre Luther fremd gewesen. Tolerant zu bleiben gegen einer Höhenanbetung, die möglicherweise dann nicht im Namen von Jesus Christus geschieht. Also es gibt Abweichungen, aber nun zum Text auf Mittelhochdeutsch. Unser Herr saß zu einem Male auf einem Brunnen, wann er was mürde. Da kam ein Wieb, du warst ein Samaritaner von den Heiden. Und sie brachte einen Krug und ein Seil und wollte Wasser gewinnen. Eckharts Abweichung vom Text sind der Krug und das Seil. Ich erkläre Ihnen gleich, warum er vom Krug und von dem Seil spricht. Und wollte Wasser gewinnen. Und unser Herr sprach zu ihr, Wieb, gib mir zu trinken. Und sie antwortete ihm und sprach, warum heischest du von mir trinken? Nu bist du doch von den Juden und ich bin ein Samaritaner. Und unser Ehe, also das Gesetz, unser Ehe und über Ehe hat keine Gemeinschaft miteinander. Da antwortete unser Herr und sprach, wüsstest du, wer von dir trinken heischet? Und bekanntest du die Gnade Gottes, viel Lichter hiechest du mich, mir trinken, und ich gebe dir von dem lebendigen Wasser. Wer da von diesem Wasser hier trinket, den dürstet aber danach wieder. Der aber trinket von dem Wasser, das ich gebe, den entdürstet niemer mehr. Und von ihm soll entspringen ein Brunne des ewigen Lebens. Das Wieb merkte die Wort unseres Herrn, wann sie entging nicht ganz gerne dicke zu dem Brunnen. Auch nochmal ein Zusatz, ein humoriger Zusatz von Meister Eckhart. Die Frau ist gar nicht gerne zu dem Brunnen gegangen. Wir müssen dabei uns vor Augen halten, Eckhart hat ja deswegen auch das Seil eingebracht in die Übersetzung, dass der Brunnen 32 Meter tief ist. Den gibt es nämlich heute noch. Das kann man nachmessen. Da sprach das Wieb, Herr, gib mir zu trinken des Wassers, das mich nicht mehr entdürstet. Da sprach unser Herr, Gang und bring her deinen Mann. Und sie sprach, Herr, ich enhan keinen Mann. Da sprach unser Herr, Wieb, du hast wahr, du hast 5 Mann gehabt, und den du nu hast, der in ist nicht din Mann. Da ließ sie fallen Seil und Krug, auch ein Einsatz von Meister Eckhart. Also, er hat die Dramatik der Situation, nicht? Und sie lässt sozusagen die Geräte, mit denen sie Wasser schöpfen will, Wasser aus dem Brunnen schöpfen will, lässt sie fallen. Und sie sprach zu unserem Herrn: Herr, wer bist du? Da staht geschrieben: Als der Messias kommet, den man heißet Christum, der soll uns lehren allüding und soll uns die Wahrheit kundtun. Den man heißet Christum, sagt Eckhart jetzt für diejenigen, die sozusagen mit Messias weniger anfangen können. Das sind ja christliche Zuhörer. Der soll uns die Wahrheit kundtun. Da sprach unser Herr: Wie, ich bin es, der mit dir spricht. Und das Wort erfüllte alles ihr Herze. Auch ein Eckhartscher Zusatz. Und das Wort erfüllte alle ihr Herze. Da sprach sie: Herr, unsere Vater, die hätten unter den Bäumen auf dem Berge betten und über Eltern von der Jüdischheit, die betten in dem Tempel. Herr, welche von diesen Beten allerwährlichst, Gott ahne, und welches ist die rechte Staat? Berichte mich des. Auch eine Fragestellung, die von Eckhart erweitert wird. Und er lässt etwas aus, was jetzt kommt, denn eigentlich sagt jetzt Jesus: Du hast recht gesprochen, denn das Heil kommt von den Juden. Diese Stelle findet man bei Meister Eckhart nicht. Möglicherweise hat er vor Augen, dass er nicht begründen wollte, dass die Gegensätze zwischen Juden und Christen in seiner Zuhörerschaft in irgendeiner Weise verstärkt worden sind. Da sprach unser Herr: Wie du zieht soll kommen und ist ihr zu hi, dass die wahren Anbetere nicht alleine sollen beten auf dem Berge, noch in dem Tempel, sunder in dem Geiste und in der Wahrheit, also betten den Vater an. Wann Gott, der ist ein Geist, und wer ihn anbeten soll, der soll ihn anbeten in dem Geiste und in der Wahrheit. Und also lieche Anbetere suchet der Vater. Das Wieb ward also voll Gottes und überfließende voll und usquellende von Fülle Gottes und ward predigende und rufende mit luter Stimme und wollte alles das zu Gott bringen und voll Gottes machen, dass sie mit Augen ansach, als sie selber von Gott erfüllet war. Das ist sozusagen jetzt der mystische Schluss, der jetzt in Eckhartscher Sprache die Folgen für die Samariterin versucht, in Worte zu fassen. Nun haben wir vielleicht mit Erstaunen zugehört, dass eine solche Begegnung am Brunnen, in der natürlich Wunderliches gesagt wird, etwa über die Biografie der Frau, das soll jetzt gleichsam das mystische Erlebnis, die mystische Erfahrung sein. Und Eckhart fährt tatsächlich in der Predigt dann fort: So, jetzt habt ihr es verstanden, jetzt habt ihr es gehört, so ist es bei euch allen. Vielleicht haben sie zum Teil verwundert geguckt, ich weiß es nicht. Vielleicht haben sie aber auch nicht verwundert geguckt, so wie sie jetzt zum Teil verwundert gucken. Und zwar deswegen haben die vielleicht nicht verwundert geguckt, weil sie Eckhart besser verstanden haben, als wir ihn jetzt beim Lesen und Hören verstanden haben. Das heißt, wir machen uns auf die Suche danach, was steckt denn in dieser Art und Weise der Bibelübersetzung und Bibelauslegung, die Eckhart hier präsentiert, das etwas zu tun hat mit religiöser Tiefenerfahrung. Ich denke, da muss man darauf aufmerksam machen, dass es ja hier zunächst einmal ganz empirisch, also ganz handgreiflich, um einen Brunnen geht. Wenn wir jetzt aber diesen Brunnen verstehen als die Suche nach religiöser Tiefenerfahrung, der tiefe Brunnen der Vergangenheit hat einmal Thomas Mann das in einer Geschichte genannt. Also es geht jetzt nicht um den Brunnen mit seinen 32 Metern, wie er da steht, sondern es geht um die Menschen, die mit Krug und Seil kommen und aus der ganz großen religiösen Tiefe das Wasser schöpfen wollen. Wir lassen also sozusagen, man muss natürlich ein richtig dickes Seil und ein langes Seil haben. Ich stelle mir das jetzt richtig plastisch vor. Vermutlich hat Eckhart das eingebracht, weil es ihm gar nicht um ein Seil, um ein, wie soll man sagen, handgreifliches Seil ging. Möglicherweise hatte der Brunnen ja ohnehin eine Vorrichtung, das wissen wir jetzt nicht. Sondern es ging ihm einfach darum zu sagen, da war Ausrüstung da. Um in diese Tiefe der religiösen Erfahrung, in diese 32 Meter Brunnen, die als Symbol dafür stehen, also er spricht gar nicht von den Metern, aber diese ganze Tiefe steht als Symbol dafür, dass Menschen eben in der Tiefe, als die Gebildeten, nicht, also mit sehr viel Weisheit ausgestattet, oder eben halt mit sehr viel Einfühlungsvermögen ausgestattet, mit Spürsinn ausgestattet, in der Tiefe, mit Hilfe von Werkzeug, die religiöse Erfahrung, die sie gleichsam im Leben, durch das Leben trägt, suchen, gemeinsam oder einzeln. Die Samariterin ist sozusagen der Ausgangspunkt von den Menschen, zu denen Meister Eckhart redet, die mit allen möglichen Gerätschaften nach der Tiefe der religiösen Erfahrung suchen und deswegen ihre Krüge haben und ihre Seile, um das zu finden. Wer sind denn diejenigen, die da mit Krügen und Seilen arbeiten und versuchen, in der Tiefe des Brunnens, das jetzt als religiöses Symbol verstanden, ich habe ja vorher davon gesprochen, eigentlich sagt Eckhart, was oben war, ward innen. Aber hier müsste man dann sehen, was in der Tiefe war, ward oben. Was in der Tiefe war, ward oben. Darum geht es. Also er versucht zu sagen, ja, wir haben auf dem Markt der Suche nach der religiösen Tiefe und die Leidenschaft für die Suche nach der religiösen Tiefe war in einer Stadt wie Erfurt und anderswo in Köln, in Straßburg, in Paris natürlich in gleicher Weise gegeben, wie wir heute nach etwas suchen, was unser Leben intensiviert, was es stärker macht, was es uns lebendiger erfahren lässt. Und diese Suche, die durch die ganzen Querverbindungen von Literatur geht, die Sie auch bei Hugendubel finden können, diese, natürlich nicht Meister Eckhart, aber das schon, also diese Tiefensuche mit Krug und Seil, das ist es, was Eckhart hier angeht, im Grunde auch ein wenig verspottet. Zu seiner Zeit waren das dann die Angebote der unterschiedlichen Orden, die hier waren und die von sich aus gesagt haben, etwas ist außerordentlich wichtig. Also zum Beispiel Nachfolge des armen Jesus durch die Barfüßer, die im Zeichen ihrer Armut auch keine Strümpfe trugen, nicht? Und deswegen Barfüßer hießen. Ne? Dazu sagt dann Meister Eckhart in einem Kommentar, man kommt Gott nicht näher, wenn man die Socken auszieht. Sie dürfen das nicht bösartig verstehen, die Barfüßerkirche ist ja nur ein Steinwurf entfernt und das war gut gemeint. Also man hat durchaus mit Humor und mit Spott gegeneinander, ist man gegeneinander angetreten. Und ich nenne das jetzt auch nur als ein plastisches Beispiel dafür, dass eben es auf diesem, wenn man so will, religiösen Markt, es gab ja auch den Servitenorden hier später und den Augustinerorden, der war auch schon sehr präsent. Es gab die Frauenorden, die Magdalenerinnen, die jetzt im jetzigen Ursulinenkloster waren. Das heißt, es war ein vielfältiges Angebot, kommt zu uns, wir haben sozusagen den Krug und wir haben das Seil. Wiederum dürfen Sie das nicht so dramatisch ernst nehmen. Das waren auch Leute, die humorvoll über sich selbst reden konnten. Aber wir haben den Krug, wir haben das Seil. Und so tief der Brunnen auch ist, wir steigen mit Bonaventura, einem berühmten mystischen Theologen, da hinunter und finden das da unten. Also ich denke, dass ein Nachfolger Bonaventuras ist zum Beispiel Kardinal Ratzinger gewesen, der über Bonaventura gearbeitet hat und der natürlich auch, wenn er vielleicht gesagt hätte, wenn ein Seil und ein Krug, dann mit Bonaventura und dem berühmtesten Franziskaner steigen wir da ganz tief hinunter. Denn dass es um eine Erfahrung ging, die im Sinne des Spürens auch den Menschen innerlich aufgebaut hat, darum ging es ja nicht. Und da, wenn man jetzt in den Brunnen steigt und wenn man das Wasser hervorholt, dann kann man seinen Durst löschen, seinen geistlichen Durst löschen. Jetzt ist das Problem aber gegeben, dass man dann wieder dürstet. Das ist ja so schön, dass dieses Wort Jesu, das ist natürlich ein Originalwort Jesu, aber von Meister Eckhart wird es so benutzt, um zu sagen, liebe Leute, wenn ihr auf diesen Markt der religiösen Tiefenerfahrung geht, nicht, es könnte doch sein, dass ihr irgendwann erkennt, das war es nicht. Und dann habt ihr schon wieder Durst. Wir suchen nach einem Wasser, das gar nicht so tief liegt, ja, das nur einen anderen Spender hat. Nach dem Wasser, das Jesus Christus selber in der unmittelbaren Begegnung den Menschen geben kann. Also da kommt diese tiefe christologische Bindung bei Meister Eckhart zu Gesicht, wird spürbar, und ich sage ja gleich dazu, die darf man nicht als exklusiv verstehen. Sie ist sozusagen etwas, was öffnet, nicht etwas, was verschließt. Nicht? Es gibt ja, gerade in der lutherischen Tradition, gibt es ja auch das Wort extra Christum nulla salus. Außerhalb von Christus gibt es kein Heil. Und da haben wir gewisse Schwierigkeiten heute, weil wir meinen, wir müssten diese Überlegung und diese Auffassung überschreiten. Im Übrigen ist die katholische Kirche in der Hinsicht auch mit einer Tradition gesegnet, die problematisch ist, denn da heißt es extra ecclesiam nulla salus, außerhalb der Kirche kein Heil. Also in jedem Falle müssen wir heute ein Stückchen weiterkommen, nämlich genau im Sinne von Johannes 4 zur Anbetung im Geist und in der Wahrheit. Wie Eckhart sagt, nicht nur auf diesen Bergen und im Tempel, oder wie Luther sagt, weil er genau übersetzt, eben nicht mehr dort, sondern in einer viel größeren, luftigen Weite der Begegnung der religiösen Erfahrung in der Welt. Das nennen wir ja heute, haben wir gestern Abend auch erlebt, das nennen wir ja heute Mystik. Nun also, jetzt ist natürlich die Frage zu stellen, wieso war Eckhart so überzeugt, dass wenn er die Fragen seines Publikums so aufnimmt und wenn er ihnen sagt, ja, man kann das spüren, man kann das erfahren, warum ist er so überzeugt, dass wenn er erzählt hat, wie Jesus mit der Samariterin gesprochen hat, dass das jetzt unmittelbar in die Herzen seiner Zuhörer eingeht und sie, behauptet er nämlich, nachdem er das erzählt hat, sagt er so, jetzt habt ihr es alle erfahren. Und jetzt ist die Frage, was haben die denn erfahren, die da etwas erfahren haben sollten? Ich denke, sie haben zunächst Negatives, eine negative Seite des Erlebens zurückgedrängt. Nämlich die negative Seite des Erlebens, es braucht irgendwo ein Wasser aus der Tiefe. Interessanterweise ist das nämlich ja ganz normales, natürliches Wasser, ne? Man braucht sozusagen nur dieses natürliche Wasser aus der Tiefe, denn der Durst, den unsere Seele hat, ist ganz ähnlich wie der Durst, den wir am Leibe haben, zu stillen. Und zwar nur, wenn man das Richtige auf der Erde findet. Also das, was sozusagen schon da ist, nicht? Die Pflanzen, die schon da sind, der Tee, der schon da ist. Also diese Kräutermystik, die es ja auch gibt, sage ich jetzt von heute her. Also alles das ist doch schon da, jetzt müssen wir nur noch unter diesem ganzen Angebot der Natur, unter dem Angebot der Kultur, müssen wir nur suchen, wo ist es denn dann jetzt, nicht? Wo sind diese schönen Worte? Das kann man natürlich jetzt von den Kräutern auch in die Lyrik verwandeln und die in lyrischen Gedichten, in Poesie nach Gott fragen und dann ist es das wunderbare Wort, das einem die Seele öffnet und in der Seele dann auch ruht und sich immer wiederholt und da fühlt man sich darin geborgen und das ist sozusagen ein anderer Zustand und dieser andere Zustand, das ist doch, wonach wir uns sehen. Ist das nicht sehr trocken? Das Wasser des Lebens, das nicht aus der Tiefe des Brunnens kommt, also nichts gemein hat mit dem, was wir normalerweise vorfinden und das wir als Menschen dann als Mittel benutzen, nicht? Welches ist das rechte Mittel, damit ich die richtige Erfahrung mache, damit ich das bessere Leben führe. Und da sagte Meister Eckhart, dieses Mittel gibt es für sich nicht, sondern dieses Mittel, das einzige Mittel ist die Begegnung mit dem Menschen, der für euch die Fülle der Welt erschließt. Und deswegen wird an dieser Stelle Jesus Christus zur Bedeutung für das lebendige Wasser. Das lebendige Wasser, nach dem man nicht mehr dürstet, wenn man in der Lage ist, es gleichsam in einer unablässigen Form zu sich zu nehmen Und diese unablässige Form ist die Form der Empfänglichkeit, also die ganze Seele, das Herz für den Empfang dieser Botschaft aufzubereiten und gleichsam in sich diese Botschaft immer wieder in einer Form von Resonanz zu hören, sich hörbar zu machen, sich zu erinnern, bei ihr zu bleiben, von ihr aus sich stärken zu lassen. Ja, aber was ist das denn? Ich meine, es ist ja nun wirklich nicht ein Kraut oder ein Wasser oder ein Elixier, sondern das, was hier ist, ist ja bloß ein Wort. Und da sehen wir, welche Bedeutung die Bibel dann als ein solches, als eine Ressource solcher Worte für Meister Eckhart hat. Und die Empfehlung, die darin steckt, ist, begegnet doch diesem Wort. Das ist übrigens etwas, was er mit Luther tatsächlich absolut gemeinsam hat. Geht nicht aus, sucht nicht irgendwo auf dem Markt, sondern schlagt den Text auf und schaut, welche Möglichkeiten der Begegnungen dort darin stecken. Und nun müssen sich die Zuhörer und Zuhörerinnen in die Situation der Samariterin begeben. Die Situation der Samariterin müssen sich sozusagen aneignen, um sozusagen die Hörfähigkeit zu haben, die die Samariterin hat. Das Interessante ist ja auch, und das ist provokativ, das steht übrigens dann in der Bibel an anderer Stelle im Kontext, das Interessante ist ja auch, dass Jesus diese Samariterin vor sich herschickt, in die Stadt, sicher. Und dass aufgrund des Zeugnisses der Samariterin sich die Samariter bekehren. Das ist doch ganz interessant. Er kommt ja erst hinterher, nicht? Dann wird die Bekehrung noch stärker, wenn Jesus selber da ist. Aber dieses Zeugnis findet Gehör. Warum findet dieses Zeugnis Gehör? Und daran merkt man auch, dass bei Eckhart diese Form von mystischer Vertiefung, wenn ich so nennen darf, etwas auch mit Zeugenschaft zu tun hat, mit Ausstrahlung, die dadurch geschieht, dass ich zeige, jetzt hat sich etwas verändert. In einer anderen Predigt wird Meister Eckhart mal gefragt, woran merke ich denn, dass Gott in mir ist? Und dann sagt er, ja, daran, dass du dich veränderst. Und woran erkenne ich die Veränderung? Eckhart bringt dafür ein plastisches Beispiel. Wenn der Blitz in einen Baum einschlägt, dann drehen sich die Blätter um. Also, wenn dich dieser Blitz getroffen hat, dann muss doch in irgendeiner Weise etwas anders sein bei dir. Und du musst das spüren. Oh, sagt der Fragende, das weiß ich jetzt nicht, ob das ein sicheres Zeichen ist, dass wenn bei irgendeiner Änderung ich weiß, dass Gott in mir zu spüren ist. Ja, sagt Jesus, es gibt noch ein viel untrüglicheres und sichereres Zeichen, nämlich das ist, wenn du anders tätig wirst für andere Menschen. Also die praktische Liebe, wenn du die in dir spürst und wenn du sie umsetzt und wenn du von ihr gleichsam angefacht in Feuer gebracht wirst und es gar nicht mehr lassen kannst, das ist ein Zeichen dafür, dass sich dein Leben verändert hat. Er sagt nicht, das Zeugnis besteht darin, dass es in irgendeiner Weise besonders ausstrahlende Wortgefüge gibt. Also er vertraut in der Hinsicht nicht auf die Weitergabe des Wortes allein, sondern er sagt, dass die Erkenntnis besteht darin, dass du dich geändert hast, und zwar praktisch geändert hast, als Akteur oder Akteurin, würde man heute sagen, geändert hast. Und jetzt die Samariterin, um zum Text zurückzukommen, die hat sich als Akteurin verändert. Nicht? Die schlägt ja erst die Hände beim Kopf zusammen, das bedeutet natürlich, dass Seil und Krug hinunterfallen, und dann läuft sie los und dann sagt sie, ich habe ihn getroffen. Und das ist der Messias. Und warum weiß ich, dass es der Messias ist? Weil er in mein Herz hineinschauen kann, weil meine eigene existenzielle Wirklichkeit von ihm offenbar gemacht wird. Es geht gar nicht um Moral dabei, bei diesen fünf Männern, ja? Es geht einfach um die sozusagen die geheimste Form der unbekannten individuellen Lebenserfahrung, die hier erschlossen wird. Und das entspricht ja durchaus dem, was Meister Eckhart an anderer Stelle sagt. Versuche, dich selbst kennenzulernen. Nimm dir selbst wahr, immer wieder darauf hinzuweisen, dass das ja vor der Türe auch in den Boden eingelassen ist. Und wo du dich dann findest, da ändere dich, da lass von dir ab, da ändere dich. Also ich habe gesagt, es ist zunächst einmal eine negative Seite, sich nicht einzulassen auf den Markt der Angebote und auf der anderen Seite auch nicht Erwartungen zu hegen, die nicht erfüllt werden können. Und drittens, dass das auch an praktischen Folgen vor allen Dingen erkennbar ist, hier bei der Samariterin in ihrem Zeugnis, wobei wiederum, also jetzt von der Gender-Seite her gesehen, als von der Geschlechterseite her gesehen, es ganz wichtig ist, was die Bibel bezeugt, was Meister Eckhart bezeugt, nämlich, dass es keinen Unterschied gibt in der Wertigkeit von Mann und Frau, in der Würde von Mann und Frau in der Frage der Verkündigung des Evangeliums. Muss ich vielleicht der katholischen Kirche noch ein paar Worte dazu sagen, aber lassen wir an dieser Stelle mal gleichsam ruhen. Mir kommt es im Wesentlichen darauf an, immer wieder die Frage vor Augen zu haben, die mich am Anfang selbst schockiert hat, als ich diesen Text gelesen habe, als ich meine jetzt die Predigt 66, das Umfeld, in dem er diese Geschichte von der Samariterin auslegt, da habe ich mich wirklich gefragt, ja, warum ist das so eingeschlagen? Oder warum hat Meister Eckhart die Leute angesehen und hat gesagt, so, jetzt hat das bei euch eingeschlagen, also mitten in der Predigt. Warum war er so gewiss, dass er sein Ziel erreicht, indem er diese Geschichte erzählt? Ich denke, eine Voraussetzung dafür ist, dass die Menschen, die zugehört haben, sehr wohl wussten, was Krug und Seil ist und was tiefes Wasser ist und was die Angebote auf dem religiösen Markt sind und so weiter. Also man setzt hier eine Kenntnis voraus, die wir unmittelbar gar nicht haben, wenn wir diesen Text sehen, aber die wir sehr gut vermitteln können mit dem heutigen Markt des Esoterischen oder mit dem Markt der Lebenskunst. Bitte missverstehen Sie mich nicht, ich sage nichts gegen diesen Markt. Ich sage nur, dass der Markt als solches nicht garantiert, was nicht heißt, dass nicht Produkte da sind, die weiterhelfen können. Also die Konkurrenz des Marktes, die führt eben dazu, dass man nach einem anderen Wasser oder nach einem anderen Produkt wieder durstet nach einer gewissen Zeit, wenn wir jetzt das ernst nehmen, was hier von Meister Eckhart gesagt worden ist. Jetzt ist es natürlich so, dass wir in der Predigt, wenn wir uns jetzt vorstellen, dass wir wären jetzt in einer Predigt von Meister Eckhart, wir müssen natürlich uns bewusst machen, dass wir nicht in einer bunten, säkularen Welt sind, sondern für diese Menschen ist der Zugang zu Jesus Christus bereits gleichsam das Zeichen vor jeder Lebensklammer für die Menschen, die zuhören. Deswegen sind sie ja da. Das heißt, das, was für uns noch schwierig ist, also in der religiösen Auseinandersetzung auch den Zugang zu finden, der für die Leute damals selbstverständlich war, das ist ein gewisses Hindernis für uns zu verstehen, weshalb die Leute so unmittelbar auf diese Predigt eingegangen sind und die von Meister Eckhart sich sagen ließen, das ist Geist und Wahrheit, denn das ist ja nur ein anderes Wort für die Begegnung mit Jesus Christus, die Begegnung mit dem Geist und mit der Wahrheit. Dass die Wahrheit, ich bin die Wahrheit und das Leben, das Johannesevangelium, spielt natürlich in der Auslegung von Meister Eckhart eine ganz zentrale Rolle. Und man fragt sich natürlich, was ist jetzt hier Wahrheit? Und damit komme ich, denke ich, zum Schluss meiner Ausführungen. Was ist denn hier Wahrheit? Und da muss man dazu sagen, dass die Wahrheit nicht im Kopf ist bei Meister Eckhart, sondern die Wahrheit ist im Herzen. Also seit Meister Eckhart sind wir in unserem Menschenbild in uns sozusagen in die Höhe gestiegen, sodass wir heute mit dem Hirn denken, mit dem Hirn erkennen. Aber das bei Meister Eckhart nicht so. Das war alles eine Stufe tiefer. Das Hirn war bloß sozusagen eine Art Funktionstüchtigkeit des Blutkreislaufes. Und das Herz, mit dem Herzen hat man gedacht. Also erst Kant bekam Kopfweh beim Denken, Eckhart bekam noch Herzweh, wenn er sich auf das Denken einließ. Das heißt, dieses Wort ist gekommen unmittelbar aus dem Herzen Gottes. Könntet ihr mit meinem Herzen erkennen, ihr verstündet alles, was ich sage. Das muss man dazu hören. Es wurde gestern auch zitiert in der mystischen musikalischen Abend. Das heißt, es geht eigentlich darum, dass hier eine eine Kommunikation der Herzen stattfindet, die von vornherein schon einen gefühlsmäßigen Orientierungspunkt haben, nämlich die Begegnung mit Jesus Christus. Und in dem Zusammenhang kann man natürlich auch verstehen, weshalb Eckhart seine Erwartungen durch ein bloßes Erzählen dieser Geschichte bestätigt sah. Was ich jetzt versucht habe, war nur, sie trotz aller historischer Differenz in dieses Bewusstsein einzuführen und ihnen nahezubringen, wie Meister Eckhart die Bibel dazu benutzt hat, um zu zeigen, dass Gott nicht oben ist, sondern innen, dass Gott nicht in einer grundlosen Tiefe beheimatet ist, sondern in der Höhe, auf der Ebene, wo Menschen Menschen begegnen. Dankeschön.